sehe es nicht als Grund für Abgesänge oder Beschwerden. Das ist einfach okay.
Deutschland, einfach okay. Willkommen zurück bei den Bohrleuten. Hallo Stefan.
Hallo Marcel.
Bundestagswahl war gerade, haben die ein oder anderen vielleicht mitbekommen.
Scheiße, ich habe die komplett verpasst. Was ist da los?
Wir haben ja Briefwahl gemacht, wir haben ja schon eine Weile da schon unsere Kreuzchen gemacht, richtig rumgefaltet, dann auch in den Brief reingelegt und abgeschickt. Das macht ja, da gibt's ja durchaus unterschiedliche Arten, wie das zusammengefaltet wird mit unterschiedlichen Gründen. Ne? Ich vermute mal, dass das Laschet das gemacht hat für die Foto-Op der Bild oder irgend so etwas, was zur Person passen würde. Ja, aber wie auch immer, da werden wir, glaube ich, jetzt auch gleich noch ein bisschen darüber reden, wie die Union da jetzt aufräumt bei sich. Ja, wir haben gewählt. Letzten Endes, ich glaube, im Laufe des Jahres hatten wahrscheinlich viele auch eine andere Hoffnung. Wir haben ja auch darüber gesprochen. Ich meine, die Grünen haben ein historisch gutes Ergebnis eingefahren, aber kann nicht das, was man sich erhofft hatte oder was, wo es mal zwischenzeitlich mal ein bisschen aussah. Aber rückblickend, wenn man sich das anschaut, es ist ein sehr typisches deutsches Wahlergebnis. Schwache Union bricht halt ein. SPD steht jetzt wieder gut da. Es sind ein paar Verschiebungen da, aber es ist jetzt nicht so der deutsche Wähler an sich, der will, weiß, irgendwo habe ich jetzt gelesen, er will Veränderungen, aber dann auch wieder nicht zu viel. Ja. Und das spiegelt sich, glaube ich, auch ein bisschen in dem Wahlergebnis wieder, oder?
Würde ich definitiv so unterschreiben, ja. Es ist ein ganz merkwürdiges Ding. Ich habe jetzt auch schon so viele, sowohl gestern Abend als auch heute über den Vormittag, so viele einfach auch unglaublich schlechte Einschätzungen und in Anführungszeichen Analysen dieses Wahlergebnisses.
Das gehört aber zur Natur der
Sache. Was die Wählenden da so angeblich wollen und was man da jetzt rauslesen kann oder auch nicht. Und üblicherweise läuft es drauf raus, dass das Wahlergebnis genau das bestätigt, was man schon immer selber gesagt und gefordert hat. Deswegen darauf würde ich vergleichsweise wenig geben. Du hast auch gerade schon angesprochen gehabt zu einem Punkt mit der Einschätzung, gerade bei den Grünen. Ja, sie haben sich deutlich verbessert gegenüber 2017, aber man kommt um das Gefühl nicht rum, dass es eine Niederlage ist. Und ich denke, man muss eigentlich das komplette Ergebnis dieser Bundestagswahl quasi auf zwei Achsen beobachten. Nämlich einerseits relativ zu 2017, also zum quasi vorherigen Bundestagswahlergebnis, und zum anderen gegenüber den Dynamiken und Erwartungen des letzten halben Jahres. Und wenn ich da quasi einfach mal so ganz kurz durchhüpfe, anfangend bei der CDU, dann haben die sich ganz klar verschlechtert, massiv gegenüber 2017. Ja, das ist ein Desaster, das kann man überhaupt nicht anders ausdrücken. Aber sie haben dann doch den Trend nochmal herumgerissen. Ich meine, die CDU hat mal kurz unter 20% in den Umfragen gehabt, und sie haben jetzt dann doch nochmal relativ knapp aufgeholt zur SPD. Das ist ein starkes Prozent, was die beiden jetzt noch trennt. Und nicht mehr diese 5-6%, die wir dann noch vor 2 oder 3 Wochen hatten. Also von daher ist diese Argumentation, die da gestern Abend schon zu hören war, von Markus Söder zum Beispiel, wir haben so eine tolle Aufholjagd gestartet, die ist gar nicht so irrelevant, wie das erscheinen mag angesichts des Ereignisses, weil sie es eben tatsächlich doch nochmal geschafft haben, relativ viele Leute wieder zurück ins Trockene sozusagen zu holen, relativ gesehen. Bei der SPD andererseits, die sind so der klare Gewinner gegen die Dynamik der letzten Zeit sozusagen. Ja, ich meine, die haben mal Umfrageergebnisse gehabt von unter 15%. Jetzt sind sie stärkste Partei und können den Kanzler stellen. Das ist natürlich geil. Aber auf der anderen Seite ist das Wahlergebnis nicht mal 5% besser als letztes Mal. Und sie haben mit Ach und Krach das Ergebnis von Peer Steinbrück von 2013 erreicht, was jetzt damals nicht unbedingt als Höhepunkt der SPD-Wahlfortünen galt, um es mal milde auszudrücken.
Da sieht man mal, wie sich die Perspektiven über die Zeit verschieben können.
Ja, das ist der blanke Wahnsinn. Und auch bei den Grünen, ja, ich meine, wie gesagt, die haben ihr Wahlergebnis jetzt nicht mehr verdoppelt, aber doch sehr stark gesteigert. Die haben das beste Ergebnis ever. Sie sind zweistellig, sie sind die mit Abstand stärkste dritte Partei, wenn das irgendwie Sinn macht. Ich glaube, es ist klar, was ich damit ausdrücken will. Aber gegenüber der Tatsache, dass sie halt mal stärkste Partei in den Umfragen waren, dass Kanzlerin Baerbock eine realistische Wahrscheinlichkeit war, dass sie 26% 5% in Umfragen hatten, ist das natürlich ein Volldesaster.
Aber es ist auch ein Volldesaster, einfach vor dem Hintergrund dessen, wo wir jetzt gerade vor den Herausforderungen stehen und was wir ja auch in der Klimaausgabe auch drüber gesprochen haben. Also wenn wir darüber, du hast ja auch ausführlich hier drüber gesprochen, was für einen Wahlkampf die Grünen gemacht haben. Und die haben jetzt nicht das Ergebnis wegen ihres wirklich sensationell guten Wahlkampfs, sondern das Ergebnis, weil das zentrale Thema der Grünen einfach zentral in der Gesellschaft auch angekommen ist. Ne? Also man sieht jetzt auch, man hat ja auch diese Umfragen jetzt, was in der Bevölkerung man am wichtigsten sieht, als das, was die Politik jetzt angehen muss. Und da ist Klima ganz vorne dran, mit, glaube ich, 42% oder so, oder was ich gesehen habe. Und man sich dann auch fragen kann, aber warum wählt ihr dann anders und so weiter? Aber das ist wieder eine andere Sache. Ne? Aber das ist ja tatsächlich schon so das Ergebnis der Grünen, einfach weil das Klimathema einfach so massiv nach vorne gekommen ist. Und ja, da hätte man natürlich auch noch besser abschneiden können.
Klar, ich meine, ich vergieße auch bittere Tränen über dieses Wahlergebnis, aber offensichtlich haben das 85% der Wählenden anders gesehen. Das kann man nicht von der Hand weisen. Ja, also wir sind ja offensichtlich noch sehr weit weg von einer Mehrheit in unserer Haltung und ich denke, das müssen wir auch anerkennen. Ja, also das ist, die Wählendenschaft war schlichtweg nicht auf dem Trip, Klimakrise ist das absolut Notwendige, die Grünen haben die besten Rezepte und jetzt go. Das ist einfach... So viel kann man, glaube ich, sicher sagen, das ist aus diesem Wahlergebnis nicht abzulesen. Es gibt deutlich mehr Leute, die so denken, als noch vor relativ kurzer Frist. Das mag man dann als einen entsprechenden Erfolg feiern. Aber ich glaube, wir sind da beide realistisch genug, um zu sagen, nee, das ist schon irgendwie ziemlich bedauerlich aus unserer progressiv/grünen Sicht. Dann bei der FDP. Und das finde ich ganz besonders spannend, weil die haben sich natürlich verbessert gegenüber 2017, aber sie haben jetzt doch gegenüber dem Trend gar nicht so gut abgeschnitten. Also die lagen in den Umfragen teilweise ein bisschen besser und ihr Ergebnis ist jetzt zum zweiten Mal in ihrer Geschichte zweistellig, das ist schon ganz nice und so weiter, aber es ist jetzt auch nicht atemberaubend sozusagen, aber die sind ganz klar so die gefühlten Sieger von diesem Ding und zwar nicht wegen ihres Ergebnisses per se, dafür war egal, ob sie 19, 11, 12 oder 13% kriegen, sondern wegen der Position, die sie im Parteiensystem einnehmen. Darauf kommen wir bestimmt später noch, aber rein vom Wahlergebnis her ist das FDP-Ergebnis zwar schon ordentlich und alles, aber auch nicht atemberaubend. Aber das wird ganz anders gesehen wegen der taktischen, strategischen Position, in der die sind. Und umgekehrt, wenn die Grünen bei 18% gelandet wären, dann hätten sie das gleiche Problem wie jetzt mit 15. Ja, weil das immer noch wesentlich schwächer wäre als erwartet, weil sie immer noch die schwächste taktische Position in dem System hätten und so weiter. Also die reinen Prozentzahlen zeigen mir noch relativ wenig. Dann die AfD hat sich gegenüber 2017 verschlechtert, hat im Endeffekt genau im Trend gelegen, ja, dieses Bombenstabile, was wir schon öfter festgestellt hatten, gerade so zweistellig im Endeffekt, da kommt jetzt wieder der Schwabe raus, ja. Das hat sich bestätigt und von daher ist da alles in den Erwartungen geblieben. Die haben einen sehr defensiven Wahlkampf geführt, haben ein sehr defensives Ergebnis und fangen jetzt schon wieder an, sich zu zerren und zu zoffen und das ist der liebste Zustand, in dem ich die AfD habe, in internen Querelen verstreckt. Und dann haben wir die Linke. Und die ist die einzige Partei, für die Wahl in beide Richtungen Volldesaster war. Also sowohl gegenüber dem Trend als auch gegenüber der Position 2017. Ich meine, sie haben die 5%-Hürde gerissen und sind nur wegen so einer total arkanen Regel mit diesen drei Direktmandaten ziehen die überhaupt in Gruppen, aber nicht in Fraktionsstärke in den Bundestag ein, was alle möglichen wilden Konsequenzen hat. Oder hätte, wenn die Linke in irgendeiner Art und Weise eine relevante Partei ist. Das ist sie aber nicht. Ja, darüber haben wir auch schon mal geredet.
Hätte sie sein können, ne? Wenn sie stärker gewesen wäre. Und das war ja das Schreckgespenst, das von der konservativen Seite aufgemacht wurde. Ja, aber die Option ist ja, die steht ja jetzt gar nicht mehr. Rot-Rot-Grün auf Bundesebene.
Ja. Sorry, aber das war wirklich nur ein Talking Point.
Aber wenn sie nie bestanden hätte, dann hätte ja dann auch ein Scholz bei einem Triell auch ganz konkret sagen können, so nee.
Nein, für Scholz war das absolut sinnvoll, das nicht auszuschließen. Das war parteitaktisch. Ich meine, mit der Drohung, Rot-Rot-Grün zu wedeln in Richtung der FDP, ist immer nützlich für Scholz. Aber die Rot-Rot-Grüne Koalition war nie realistisch bei dieser Bundestagswahl. Sorry. Also da hätte schon ein Upset passieren müssen, dass Rot-Rot-Grün eine Mehrheit im Bereich von, was weiß ich, so 55% oder sowas hatte. Aber die Dynamik, die wir gesehen haben mit den Umfragen der letzten Monate, das war völlig klar. dass Rot-Rot-Grün vom Tisch ist. Auch wenn man sich die Äußerungen anguckt der Leute, ja, dieses geradezu verzweifelte Werben der linken Führungsspitze um Rot-Rot-Grün und dieses demonstrative Abblitzen seitens Grün und SPD, die sich da auf diese Linie zurückgezogen haben, mit dem ihr müsst quasi zu Kreuze kriechen, was NATO und Auslandseinsätze anbelangt, wo einfach absehbar war, dass das nichts wird. Und wir haben das jetzt auch gestern nochmal gesehen, als die linken Co-Chefin, ich kriege jedes Mal ihren Doppelnamen nicht richtig raus, es tut mir voll leid, die nicht Janine Wissler, die andere, als sie in der Elefantenrunde dann ja auch nochmal einen richtigen patzigen Double-Down gemacht hat auf dieses, alle anderen Parteien liegen falsch bei Außenpolitik und müssen sich an uns anpassen mit unseren 4,9%. Da weiß ich einfach schon, dieses Rot-Rot Grün, das ist einfach völlig unrealistisch. Das war von Anfang an ein Springer/FAZ auf der einen und CDU auf der anderen Seite Geschichte. Und das ist quasi so mein ganz kurzer Überblick über die grundsätzlichen Ergebnisse, noch ohne zu versuchen, das noch ohne Wertungen zu machen. Ja, also ganz, ganz viel hängt hier von gefühlten Wirklichkeiten ab und weniger von den Wahlergebnissen per se. Die alleine sagen mir noch nicht viel aus. Und ganz viel wird jetzt eben davon abhängen, was für eine Koalition kommt da am Ende raus, welche Dynamik wird noch in den Koalitionsverhandlungen passieren. Und das ist wesentlich offener, als manche Leute das gerade, glaube ich, wahrhaben wollen, um es mal milde auszudrücken.
Weil es so viele verschiedene Player sind, ne? Und dann entsprechend man taktisch auch extrem viel machen kann. Ja, aber das Ergebnis der Linken ist schon echt brutal, jetzt bei 4,9%, minus 4,3% zur letzten Bundestagswahl. Also man kann schon davon sprechen, dass sie ihr Ergebnis halbiert haben, aus welchen Gründen auch immer. Also sicherlich auch da eine Sarah Wagenknecht und so und andere, die da mit reinspielen, mit zum Teil, wie ich finde, nicht sehr konstruktiven Verhalten, was sie da machen. Und zum anderen sieht ja auch, dass da einfach so innerhalb des Lagers einfach hin und her wandert, ne? Dass sie ja natürlich dann auch an die Grünen und die SPD Stimmen verloren haben. Ich würde mal noch auf ein was möchte ich noch hinweisen, weil wir haben nicht in der Klimaausgabe mit Daniela Becker hat darüber gesprochen und uns auch die Frage gestellt, was müsste denn hierzulande passieren, wie nah müssen die Katastrophen vor die Haustür kommen, damit sich das beim Wahlverhalten dann auch auswirkt. Und da können wir ganz konkret zum Wahlkreis Ahrweiler gucken. Da hat das Hochwasser, die Flut vor zweieinhalb Monate, glaube ich, ist es her, gewesen. Und da habe ich jetzt hier die Zahlen. Und zwar hat die CDU da ein bisschen mehr verloren als im Bundesschnitt. Im Bundesschnitt ist es ja um 8%, was haben wir da? Ja, 8,8%, genau. Um 8,8% im Bundesschnitt ist die CDU gesunken, im Wahlkreis Ahrweiler um 12,1%. Also ein bisschen mehr, aber nicht super, super viel hat da im Anführungszeichen Hochwasserwahlkreis Ahrweiler immer noch 28,5%. Also schon auch, kann man so und so deuten. Ich finde, dass das eher darauf hindeutet, dass die CDU eine relativ stabile Stammwählerschaft hat, an der nichts zu rütteln ist, selbst wenn das eigene Wohnheim weggeschwemmt wird.
Absolut korrekt. Und ich denke, dass diese Abgesänge auf die CDU einerseits und selbst Laschet andererseits gerade wesentlich verfrüht sind. Meine Argumentation seit längerer Zeit ist ja quasi, dass die Stärke, die sie unter Merkel hatte, die Anomalie ist. Und nicht der Absturz jetzt. Also wir können das europaweit sehen und entschuldigt bitte meine Stimme und mein Räuspern und den ganzen Kram, ich bin ziemlich erkältet. Wir hatten das europaweit einen Niedergang christdemokratischer Parteien, wo es die gab. Wir haben generell eine Zersplitterung der Parteienlandschaft. Das ist ein weltweites Phänomen, dem sich eigentlich nur Systeme mit Mehrheitswahlrecht so halbwegs entziehen können. Und deswegen ist es eigentlich eher überraschend, dass die CDU so lange sich diesen Trend hat widersetzen können und nicht, dass sie jetzt quasi gültig abgestürzt ist. Ich denke, das wäre Merz nicht anders ergangen, das wäre Söder nicht anders ergangen. Klar, ein paar Prozente hin oder her hätte das ausgemacht. Die Frage der stärksten Fraktion hätte das vielleicht auch ausgemacht, aber der generelle Trend wäre derselbe gewesen. Das wäre quasi Punkt 1 zu dieser Geschichte. Und Punkt 2 ist eben, dass die CDU weiterhin die stärkste deutsche Partei ist von ihrer Verankerung, von ihrer Struktur her und so weiter. Ja, dieses Wahlergebnis, das waren jetzt trotzdem, wie gesagt, nur 1% Unterschied zur SPD unter maximal nachteiligen Voraussetzungen für die CDU. Ja, unglaublich schwacher Kandidat, viele Fehler auf der Gegenseite, also ganz besonders bei den Grünen. Wir haben das Hochwasser. Also da kamen ganz, ganz viele Faktoren zusammen, die richtig massiv gegen die CDU gelaufen sind. Und sie haben trotzdem nur, in Anführungszeichen, mit 1% Unterschied gewonnen. Also also ich würde, wäre da jetzt sehr, sehr vorsichtig, die quasi, verloren meine ich natürlich, ja, ich wäre da jetzt sehr vorsichtig, die, die jetzt schon da so vorzeitig in Schwanengesänge einzutreten. Das, die haben sehr gute Chancen, bei der nächsten Bundestagswahl wieder die stärkste Fraktion zu werden. Also da, das sehe ich.
Weil sie da ja auch wieder aus der Opposition, also gut, gut, das kann man auch dazu, aber könnte natürlich sein, dass sie dann aus der Opposition kommen. Also davon gehe ich jetzt mal aus.
Ja, aber auch da ist kein Automatismus. Also ich würde diese Idee quasi, dass eine Partei sich in der Opposition regeneriert, das halte ich für eine große Lüge.
Ich meine nicht, dass sie sich, ja, regeneriert, keine Ahnung, weiß ich nicht, was man darunter versteht. Ich meine das eher, dass der gemeine Wähler, die gemeine Wählerin dann an der Urne, dann wenn man Veränderung will, dann eher dann die vordere Opposition dann wählt und natürlich auch sehr viel einfacher ist, aus der Opposition heraus Wahlkampf zu machen, als Wahlkampf zu machen nach 16 Jahren Bundeskanzleramt, wo ja ganz vieles, was man sagt, jetzt machen wir unser Zukunftsjahrzehnt, das kommt jetzt packen wir alles an, weil jedes Mal. Also ich finde ja schon, dass eigentlich im Grunde genommen hätten viel mehr Journalisten einfach mal, ja, und was ist mit den letzten 16 Jahren? Aber selbst wenn die Journalistinnen das nicht machen, dann ist das natürlich bei den Wählern, schwingt das natürlich dann trotzdem mit. Also egal, wie hoch jetzt die Kanzlerin selbst als Person dasteht, dass man dann trotzdem mehr schaut, okay, das ist ja jetzt die Partei, die jetzt sehr, 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 sehr viel Zeit hatte, hier etwas zu schaffen, was zu bewirken, und was ist denn da die Narrative, euch jetzt wieder zu wählen?
Ja, das ist generell so eine Geschichte mit dieser Änderungswahl. Wir hatten das ja vorher schon mal so ein bisschen angesprochen. Auf der einen Seite gibt es so einen Wunsch nach Veränderung in irgendeiner Art und Weise, aber auf der anderen Seite auch irgendwie nicht. Also das ist ganz merkwürdig. Ich meine, es gibt ja beispielsweise keinen echten Zweifel dran, dass wenn Merkel nochmal angetreten wäre, dass sie gewonnen hätte. Ja, also Angela Merkel hätte gestern eine fünfte Amtszeit gewonnen, wenn sie gewollt hätte.
Ja.
Das steht, glaube ich, außer Frage. Und ich meine, Scholz hat hauptsächlich deswegen jetzt gestern den Sieg davon getragen, weil er der Merkeligste von allen war. Das spricht sehr gegen die Idee einer Wechselwahl. Auf der anderen Seite gibt es offensichtlich ein gewisses Bedürfnis danach, die CDU aus der Regierung zu vertreiben. Aber eben auch nicht komplett. Denn das führt uns jetzt schon in die Koalitionsgeschichten rein. Aber eine Sache, die ich ganz, ganz spannend finde, gerade auch in diesen vielen, vielen schlechten Nachwahlanalysen, in denen da dann groß über den WählerInnenwillen debattiert wird und welche Koalition da jetzt angeblich einen Regierungsauftrag für sich reklamieren kann. Wenn man auf die Umfragen guckt, ist die beliebteste Koalitionsoption Schwarz-Rot, beziehungsweise Rot-Schwarz.
Ach.
Und das, also Jamaika ist ein Minimum beliebter als die Ampel. Beide allerdings sind in den Umfragen so irgendwo in den 30% Bereichen. Rot-Rot-Grün krebst bei 20%. Das ist unglaublich unbeliebt. Aber auch, wie gesagt, auch Jamaika und die Ampel sind weit entfernt von einer Mehrheit. Und eine Fortführung eines irgendwie gearteten SPD-CDU-Bündnisses hat immerhin Umfragewerte in den 40ern.
GroKo forever. Besser kann man den deutschen Geist eigentlich auch nicht zusammenfassen. Absolut. Mal der eine, mal für der eine, mal der andere. Das Mehrwechsel vertragen wir nicht.
Ja, und das spricht halt auf der anderen Seite wirklich sehr gegen die Idee von einer Wechselwahl. Und das ist auch mit einer der Gründe, warum ich Laschet noch nicht so vollständig abschreiben würde. Also ich habe heute über Twitter so viele Leute laufen sehen mit, oh mein Gott, warum ist er nicht schon längst zurückgetreten? Ja, weil er noch Vizekanzler werden kann. Und wenn es richtig gut für ihn läuft, sogar Kanzler einer Jamaika-Koalition. Nee, da ist noch nichts vorbei. Und ganz egal, was da jetzt irgendwelche Hobbybeobachtende auf Twitter machen oder leider Gottes selbst in den großen Zeitungen, liest man ja viel von diesem Unfug. Da ist echt noch lange nichts geredet.
Aber als Hobbybeobachtender, der podcastet, würde ich noch einwerfen oder beziehungsweise die Frage an dich stellen. Meinst du nicht, dass jetzt bei der Union, hat man zwar eine geschlossene Front gemacht, weil ja Wahlkampf war, und man hat man hinter Laschet gestanden. Und ich habe das Gefühl, dass das genau jetzt, auch wegen der schwachen Wahl und alle in der Union wissen, dass Laschet ein schwacher Kandidat war und keinen guten Wahlkampf gemacht hat, dass jetzt quasi die Messer rausgeholt werden.
Oh, sicher. Ich meine, daran kann ja kein Zweifel bestehen. Die Frage ist nur, wen nehmen wir stattdessen? Die wussten ja schon, als sie bei der Wahl zum Parteivorsitzenden im Frühjahr, dass der ein schwacher Kandidat ist. Die wussten auch, als sie ihn zum Kanzlerkandidaten gemacht haben, dass er ein schwacher Kandidat ist. Sie wussten aber auch, sie wollen Merz nicht. Und sie wussten auch, sie wollen Söder nicht. Und was genau an dieser Situation hat sich jetzt geändert? Also wenn die jetzt sagen, hier, wir haben jetzt auch noch offensichtlich die Wahl verloren, ja, wegen Laschet als schwachem Kandidaten, wen wollen sie stattdessen? Merz? Mit Sicherheit nicht. An dem hat sich nichts verändert. Der ist immer noch die Vergangenheit. Der ist immer noch nicht derjenige, der die CDU in irgendeiner Art und Weise wieder stark machen kann. Den Söder, den könnten sie allenfalls als nächsten Kanzlerkandidaten auspacken. Aber da vergisst man dann gerne, dass Söder gestern das schlechteste Bundestagswahlergebnis der CSU aller Zeiten verbrochen hat und noch vor was 3 Jahren das schlechteste Landtagswahlergebnis der CSU aller Zeiten. Es ist nicht so, als ob Söder ein unglaublich starker Kandidat wäre. Der ist nur relativ gesehen zu Laschet ein bisschen besser. Aber der ist jetzt nicht der Messias.
Das würde mich zum Beispiel interessieren, was deine Vermutung ist, warum das bei der CSU so ist. Und das ist ja jetzt auch kein neuer Trend bei der CSU.
Nein, auch die verlieren ihren Sonderstatus. Diese Ausnahmeerscheinung des Phänomens Volkspartei einerseits und dann noch bei der CDU beziehungsweise CSU andererseits, die stärkste Partei zu sein, diese riesige Bindekraft, diese gigantische Stammwählerschaft, all das löst sich auf. Und das ist ein Trend, der wird ja beobachtet seit 20 Jahren, der ist nur einfach sehr langsam. Und da kann auch der Söder nichts dafür. Auch hier ist es nicht so, als ob Seehofers Ergebnis besser gewesen wäre, wenn der da geblieben wäre. Die können gegen einen solchen Strukturwandel, gegen solche grundsätzlichen Dynamiken, da kann kein Kandidatin was dagegen ausrichten. Da kann man sich dagegen stemmen, das kann man abfedern, aber das kann man nicht aufhalten und nicht umdrehen. Das ist einfach wesentlich zu stark als grundsätzlicher Trend. Und diesen Trend, den haben wir schon viel zu lange, dass man den ignorieren könnte. Und ich würde jetzt einfach mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, damit ist jetzt auch vorbei. Also die CDU wird nie wieder, zumindest in absehbarer Zeit, also wir reden hier so von 10, 15 Jahren mal mindestens, wird die nicht mehr auf diese Level kommen, in denen sie so wirklich die mit Abstand stärkste Partei ist und so diese natürliche Regierungspartei Deutschlands quasi. Das kann schon sein, dass sie diese natürliche Regierungspartei bleibt, weil sie anschlussfähiger ist und weil sie halt verlässlich die stärkste Fraktion wird. Aber nicht mehr so wie unter Merkel, dass quasi erstmal die CDU kommt und dann kommen 10, 15 Prozentpunkte lang nichts. Also das wird nicht mehr passieren. Und die CSU wird vermutlich auch einen ganz langsamen, sanften Abstieg in die Richtung machen. Ich meine, das heißt immer noch, dass die CSU die nächsten 30 Jahre damit rechnen kann, Bayern zu regieren. Aber halt nicht mehr mit den komfortablen Mehrheiten und nicht mehr ohne anstrengende Koalitionen. Das ist, glaube ich, das, was da passiert.
Okay. Meinst du wirklich, dass die Union dann anschlussfähiger sein wird oder bleiben wird? Ich habe den Eindruck, dass sie gerade von den Personalien her ohne Merkel wieder sehr viel konservativer wird, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wir haben ja durchaus auch schon so ein paar Tendenzen, wo, naja, ich würde nicht ausschließen, dass die CDU an der einen oder anderen Stelle in den nächsten 10 Jahren auch mit der AfD koalieren wird.
Oh, sicher. Auf absehbare Zeit wird das irgendwann kommen. Allerdings erstmal in den Landesverbänden. Im Bund sind wir da noch mindestens 2 Legislaturperioden sicher, würde ich mal vermuten. Aber in irgendeinem ostdeutschen Landesverband wird es innerhalb der nächsten 4 bis 8 Jahre definitiv passieren. Das ist überhaupt keine Frage.
Ich habe da auch schon Top-Kandidaten, aber da können wir nachher noch drüber reden.
Ja, das spielt keine Rolle. Die Frage ist halt nur, die CDU hat das Problem, das ist meine Dauerthese, die CDU holt jetzt gerade nach, was die SPD die letzten 15 Jahre erlebt hat. Und das ist ein Szenario von, es gibt keine guten Optionen. Weil ich höre quasi ständig diese Argumente, sowohl in der bürgerlichen Presse, also FAZ, Welt und so weiter und so fort, und andererseits aus der CDU selber, mit diesen, ja, wir müssen unser Profil schärfen, wir müssen das Konservative wieder herausstellen. Und ich denke jedes Mal, was ich höre ist, wir müssen unser sozialdemokratisches Profil schärfen, die WählerInnen wissen nicht, wofür wir stehen, wir müssen uns mehr für Bündnisse nach links öffnen. Und was hat es der SPD gebracht? Fuck all. Die haben jetzt die Wahl wieder gewonnen, nicht indem sie ihr sozialdemokratisches Profil geschärft haben, sondern indem sie gesagt haben, wir sind übrigens eine Person, nämlich Olaf Scholz. Und Olaf Scholz ist, was auch immer du möchtest, dass Olaf Scholz ist. Hm. Ähnlich sieht es bei der CDU auch aus. Der große Vorteil, den die CDU jetzt in dieser Situation hat, ist, die hat kein Projekt, die hat nichts. Sag mir, was sind die roten Linien der CDU gerade, die sie in Koalitionsverhandlungen nicht überschreiten würde?
Da fiel mir zu Gendern.
Ja, genau, gendern. Aber ansonsten fiel mir halt noch die Schuldenbremse ein und selbst da wären die unglaublich flexibel. Also solange da irgendeine Formel
kommt. Solange Macht rauskommt am anderen Ende.
Deswegen, die CDU ist deswegen super anschlussfähig, weil sie schlichtweg keine Prinzipien hat, die es da irgendwie zu verraten gäbe. Und deswegen würde ich auch Jamaika noch nicht abschreiben, weil halt Laschet grundsätzlich sehr viel anbieten kann. Grundsätzlich genauso in einer rot-schwarzen Koalition kann Laschet unter Umständen sehr viel anbieten im Vergleich gerade zu dem Stress einer Ampelkoalition. Und das ist das größte Pfund, mit dem die gerade wuchern können, absurderweise.
Das mag sein, aber das wäre sehr schlecht für die künftigen Aussichten der Grünen, wenn sie auf so etwas eingehen. Und das ist, glaube ich, was da aktuell noch völlig ausgeblendet wird, wenn Leute das sagen. Da schaut man nur, was sind die Optionen von der Union. Das ist ja langfristig gedacht, wäre das die schlechteste Option für die Grünen, in sowas reinzugehen.
Schwer zu sagen. So rein vom Bauchgefühl her, ich meine, 3/4 der grünen Basis sind gegen Jamaika. Aber gleichzeitig sind die Grünen als Partei unglaublich erpicht auf eine Regierungsbeteiligung. Aber ich glaube, wir kommen da gleich nochmal drauf. Ich würde noch ganz kurz bei der CDU bleiben.
Ja.
Wenn wir uns nämlich angucken, einfach mal um in die Zahlen ein bisschen reinzugehen, wohin haben die ihre Wählerschaft verloren? Die haben 1,5 Millionen Wählende an die SPD verloren. Sie haben 900.000 Wählende gegenüber 2017. Ja. 900.000 haben sie verloren an die Grünen. An die FDP gerade mal 340.000. Das heißt, es sind 2 Millionen Wähler, give or take, die an Grüne und SPD verloren haben und nur ungefähr 350.000, die an die FDP gingen. An die AfD ist es noch viel lächerlicher. Von der haben sie nämlich Stimmen gewonnen netto. Nämlich immerhin 60.000, aber auch das ist völlig unter ferner Liefen. Das heißt, die gigantischen Verluste der CDU sind nicht ans rechte Lager, die gehen ans linke. Das heißt, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie irgendjemand, der unvoreingenommen auf diese Zahlen guckt, bei der Schlussfolgerung rauskommen kann, die CDU muss nach rechts bewegen. Die CDU hat im Endeffekt lauter Leute verloren, die dann linker gewählt haben als aktuell. Das heißt, wenn die CDU diese Leute wieder gewinnen wollte, wie soll das funktionieren, indem sie konservativer wird? Ja, also die Logik erklärt sich mir nicht. Wenn irgendjemand da mehr weiß als ich, bitte. Aber ich verstehe das zumindest überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Und das ist das, warum ich meinte, die sind in dem gleichen Dilemma wie die SPD gefangen.
Da würde ich dir jetzt zustimmen, aus dem reinen Opportunismus heraus des Partei-Establishments. Aber so haben sie ja auch nicht Wahlkampf gemacht. Also aber der Wahlkampf ging ja nicht Richtung Mitte, also Richtung diese Wählerstimmen mitzunehmen.
Ja, völlig korrekt. Damit haben sie angefangen. Und sie haben diesen Wahlkampf aufgegeben, als klar wurde, dass sie auf der Verliererstraße sind. Und sind dann in den defensiven Basiswahlkampf gegangen, um quasi ihre Verluste zu minimieren. Das war die letzten Wochen mit diesem harten Schwenk gegen den Linksrutsch verhindern, Rot-Rot-Grün verhindern, diese Neuauflage einer roten Sockenkampagne. Das war der verzweifelte Versuch, die Verluste in Grenzen zu halten. Das war nichts, das aus dem Herzen kam oder sowas, sondern das war einfach die sicherste Straße, die sie noch gehen konnten. Genauso wie die Grünen, die halt dann plötzlich angefangen haben, noch über die Klimakrise zu sprechen und quasi jegliche Koalitionen, Baerbock, gesellschaftlichen Wandel, darüber haben die ja überhaupt nicht mehr gesprochen. Das war ja nur noch Begrenzen der Verluste, soweit es irgendwie möglich ist. Das ist das, was wir da gesehen haben. Aber auch da würde ich vorsichtig sein, auf die Gesamtpartei zu schließen. Aber deswegen nochmal der Vergleich mit der SPD. Was die CDU gerade hat, ist eine Spaltung in zwei Lager, die beide jeweils nicht stark genug sind, um alleine dominant innerhalb der Partei zu sein. Ja, das haben wir schon an den Vorsitzendenwahlergebnissen gesehen, wo der Merz ungefähr 40% der Stimmen kriegt. 40% ist offensichtlich nicht genug. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die anderen 60% den Laschet nicht gewählt haben, weil sie Laschet-Fanclub sind, sondern weil sie den Merz verhindern wollten. Das ist genau das Gleiche wie in der SPD. Es ist ja nicht so, als ob Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans die geilsten Typen sind, die total beliebt sind in der Parteibasis, sondern die wollten damals den Scholz nicht als Parteivorsitzenden. Und genau so eine Entwicklung haben wir in der CDU auch. Ja, wir haben Lager, die jeweils nicht in der Lage sind, diese Partei zu dominieren und die aber gleichzeitig zu stark sind, als dass man sie marginalisieren könnte. Und das ist ein unglaublich gefährlicher Zustand, weil es so ein Rezept für eine Dauerblockade innerhalb der Partei ist. Und das ist die große Gefahr für die CDU sozusagen, ja, dass jetzt der Merzflügel wieder kommt und sagt, wir müssen konservativ werden. Und die anderen haben dann auch überhaupt keine andere Wahl, als sich hinter dem Laschet zu versammeln, weil wer sonst aktuell? Hm. Und auf die Art und Weise bleibt quasi der Status quo einfach erhalten.
Ja.
Das wäre auch meine Vorhersage, was da passiert. im Endeffekt. So, mein Traumszenario ist ja quasi, der Merz greift jetzt nach dem Fraktionsvorsitz, kriegt quasi den Fraktionsvorsitz, der Laschet sitzt als Parteivorsitzender im Bundestag und die machen 4 Jahre lang nichts anderes, als sich gegenseitig zu blockieren. Das ist quasi die, aus Sicht der CDU, quasi die größte Gefahr, die denen droht. Ne, dass die 4 Jahre Infighting machen. Und das kann ihnen auch passieren in einer Koalition. Übrigen, also wenn sie jetzt zum Beispiel in Rot-Schwarz gehen.
Ich finde es auch gar nicht so abwegig, ne? Jetzt nachdem das große Element, das die ganze Partei zusammengehalten hat, das Machtzentrum Merkel da weggeht, dass da Infighting dann in der Partei ausbricht, ist total naheliegend nach den 16 Jahren, nachdem gerade so Leute wie Merz damals dann verloren haben intern an diversen Stellen. Und das ist, glaube ich, vieles, was auch Beobachter oder Kommentatoren in bei der Politik dann ein bisschen immer überdenken, ein bisschen zu viel reininterpretieren, läuft ganz oft am Ende des Tages einfach aufs kleinere Übel hinaus, das man wählt oder wie ich es nenne, geiselhaft. Und wenn ich zum Personal nochmal zurückkomme, was ich ganz interessant finde, auch also ein Datenpunkt, was man ja auch bei der Union sieht, was auch nicht neu ist und was wir auch bei der SPD sehen, ist schon eine relativ dünne auch Personaldecke. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel jetzt, ich habe bei Spiegel hat die Wahlergebnisse, der sie nennen, das ist die CDU-Prominenz, muss man sagen, also die großen Hoffnungsträger Philipp Amthor und dann auch Ministerinnen, Ex-Ministerinnen, so wie Julia Klöckner und so weiter, die haben alle in ihren Wahlkreisen oder die meisten haben in ihren Wahlkreisen das Direktmandat verloren und haben schlechtere Ergebnisse auch eingefahren. Also auch punktuell, so personell, wo man eine medial sehr präsente Person ist, wie Amthor und so weiter, ist da nicht so viel auf der Personenebene viel Substanz. Also sogar Scheuer hat in seinem Wahlkreis, obwohl er den so mit Geld zugeschüttet hat, hat er da ein bisschen Punkte da verloren.
Ja, absolut. Also gerade diese ganzen Abstürze. Ich finde es ja schade, dass Merz noch sein Direktmandat behalten konnte. Ja. Das wäre quasi Weihnachten und Ostern am gleichen Wahltag gewesen, wenn der zusammen mit Maaßen da sein Mandat verloren hätte. Aber wo ich gerade schon das Stichwort Maaßen bringe, ne, der zeigt uns auch deutlich, dass diese Rechtsruckstrategie offensichtlich nicht aufgeht. Gewisse Leute schon länger prophezeit haben, ja, dass die Erlösung für die CDU nicht in einem Rechtsruck liegen kann.
Hat er nicht auch gegen den AfDler verloren oder wie war er?
Der AfDler hat mehr Stimmen als er. Also er hat 10% Abstand zur SPD und sogar weniger Stimmen als der AfD-Typ. Also das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich meine, vielleicht haben da Leute schon genauer sich die einzelnen Ergebnisse angeguckt, ob es irgendwo anders funktioniert hat. Aber wenn ich mir die Karte so anschaue, gerade von Sachsen, dann spricht das eher gegen die Theorie, dass die CDU mit einem in Anführungszeichen Rechtsruck es schaffen könnte, diese Leute wieder einzufangen. Und erneut, ich habe das 15 Jahre lang bei der SPD gesehen. Da war es auch immer, wir müssen diesen Linksruck machen und dann wird es alles schon wieder. Und erneut, fuck all ist da dabei rausgekommen. Und das Gleiche wird bei der CDU auch passieren. Dieser Zug ist abgefahren. Diese Position gibt es nicht mehr wieder zu gewinnen. Das ist einfach vorbei. Und stattdessen muss man sich, also quasi anstatt ständig nach hinten zu gucken, muss man nach vorne gucken. Und erstaunlicherweise schafft die SPD das gerade tatsächlich ein bisschen, indem sie sich so ganz klar für diese Ampel positioniert. Aber ich würde tatsächlich an der Stelle nochmal, um den Sack quasi an das Rechtsspektrum dran zu machen, nochmal den Blick zurück nach Sachsen werfen, weil da wolltest du ja, glaube ich, auch noch was sagen als Native
aus der Region. Aber lass uns das vielleicht zum Ende hin dann machen und lass uns vielleicht jetzt erstmal noch ein bisschen so über die Koalitionen oder so, was du glaubst, wohin es gehen könnte. Kann ja sein, dass wir sehr, sehr falsch gelegen haben. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch liegt, dass du dein Spiegelei mit Spinat bekommst, mit viel Ketchup oben drauf.
Ja, sehr schmeckt, wahrscheinlich.
Wird man sehen.
Ja, ich mag da Ketchup dazu, ehrlich gesagt, tatsächlich nicht. Also weder im Real Life noch natürlich, wir haben es ja in Episode 1 schon besprochen, ja, mein Traumergebnis wäre ja quasi eine grün-gelbe Mehrheit gewesen, aber das war ja nie in den Karten. Nein, aber tatsächlich, ich halte aktuell die Ampelkoalition für das wahrscheinlichste Resultat, das hier rauskommt. Und zwar, wie gesagt, nicht so sehr wegen der Arithmetik per se. Meine Jamaika-Koalition hat fast genauso viele Stimmen, ist genauso beliebt oder unbeliebt in der Bevölkerung, sondern einfach wegen der politischen Dynamik, die da gerade abläuft. Ja, dieses Gefühl einer Veränderungswahl, Und diese eigentlich absurde Position, dass Scholz mehr für Veränderung steht als Laschet, wie gesagt, rein faktisch lässt sich das überhaupt nicht begründen, weil der eine ist der Vizekanzler, der andere war nicht mal in der Regierung. Aber es fühlt sich trotzdem so an, als ob Scholz mehr Veränderung und Aufbruch ist als Laschet. Erneut, wir haben hier ganz, ganz viele Bauchgefühle, die da reinspielen. Ne?
Naja.
Und dieses Gefühl ist gar nicht so sehr in der Bevölkerung selbst verankert, glaube ich, als weil eben erneut die Ampel nicht besonders beliebt ist, sondern vor allem bei denen, die jetzt hier Entscheidungstragende sind. Das heißt einerseits in den jeweiligen Führungsriegen der Parteien. Die Grünen und die FDP sind absolut heiß drauf zu regieren. Die wollen. Und ich glaube, deswegen werden auch die Koalitionsverhandlungen deutlich unstressiger sein als 2017, weil beide sind wirklich wild entschlossen, das in irgendeiner Art und Weise möglich zu machen. Und die SPD will auch. Und die SPD heißt hier Olaf Scholz. Und die Funktionärselite sozusagen, die Basis, wenn man die fragen würde, die würde das vielleicht ganz anders sehen. Aber die werden schlichtweg nicht gefragt. Und diesen Disconnect, den sehen wir schon den gesamten Wahlkampf. Ich habe das ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, Olaf Scholz ist im Endeffekt im Augenblick die SPD. Dass da jetzt gerade zum Beispiel wieder die Esken und der Nobajo da so Geräusche machen in Richtung der FDP und da versuchen, irgendwelche Bedingungen zu stellen oder so, das ist ja ganz niedlich. Aber letzten Endes haben die innerhalb der SPD, obwohl sie die Parteivorsitzenden sind, keinerlei Machtbasis. Weil es ist jedem klar, dass nicht die beiden die Wahl gewonnen haben, sondern Scholz. Hm. Und deswegen ist Scholz wird Kanzler werden, wenn das klappt. Damit ist er das Machtzentrum innerhalb der SPD, völlig egal, ob da doch diese zwei Schlümpfe da an der Spitze der Partei stehen offiziell. Die haben keinerlei Machtbasis innerhalb von dieser Partei. Die sind gewählt worden als Anti-Stimme. Das wäre jetzt eine andere Geschichte, wenn da jemand so wäre mit seinen eigenen Fußtruppen, ja, wenn das so wäre wie 1998, so mit einem Oskar Lafontaine, der da wirklich eine Machtbasis hat von 2 Jahrzehnten Politik mit Landesverband hinter sich und, keine Ahnung, 20 Jahre lang verdanken Leute in allen Ebenen der Partei ihre Karriere ihm. Die beiden sind da jetzt seit was, 2 Jahren Vorsitzende, da verdankt überhaupt niemand seine Karriere den beiden. Da werden mehr Leute in der SPD sein, die ihre Karriere Olaf Scholz verdanken, als Saskia Esken. Das heißt, die haben keinerlei Einfluss darauf. Die machen jetzt ein bisschen Krach und aus Scholz' Sicht ist das ja auch sehr praktisch, weil das quasi immer so genauso wie dieses rot-rot-grüne Bündnis, das ist so diese Prügel in Richtung von FDP und Grünen. Aber letzten Endes ist von dort eigentlich nichts zu erwarten. Die Parteieliten, wenn ich diesen Begriff mal hier versuche, wertneutral unterzubringen, wollen alle den Wechsel im Sinne von jetzt dieser Ampelkoalition. Und dieser Wechsel wird auch gewollt unter anderen Eliten. Einerseits in der Wirtschaft, überraschenderweise. Das ist auch das größte Problem, das die CDU gerade hat. Dass die Wirtschaft überhaupt kein Problem mit einer Ampelkoalition hat. Und zum Zweiten auch in den Medien. Das heißt, diese Vorstellung quasi von, das war eine Wechselwahl und die Ampel steht für Wechsel und Aufbruch. Das ist also ein sich selbst verstärkendes Narrativ. Und es sorgt quasi für seine ganz eigene Dynamik, seinen ganz eigenen Druck. Und ich denke, wenn quasi nichts passiert, wenn nichts dazwischen kommt sozusagen, dann ist die Ampel das Natürliche, was da jetzt rauskommt. Hm. Es kann eine Menge Scheiß passieren und in dem Fall kriegen wir andere Szenarien. Die zweitwahrscheinlichste Ergebnis halte ich tatsächlich rot-schwarz, weil wenn entweder FDP oder Grüne sich zu sehr querstellen, Scholz würde, glaube ich, am liebsten, das ist einfach nur meine Vermutung, mit Laschet eine Zweierkoalition machen. Und der Laschet, der würde sofort Ja sagen. Das hat er ja in der Elefantenrunde gestern Abend wirklich mehr als deutlich gemacht. Das war ja schon ein Betteln, was wir da gesehen haben.
Aber auch das wäre ja wieder etwas, was mit Blick auf die nächste Bundestagswahl in 4 Jahren dann für die SPD auch schwierig ist, wenn dann schon wieder man vorher sagt, wir wollen jetzt aber mal keine KroKo und man dann schon wieder sagt, naja. Machen wir es doch nochmal.
Ja, aber die SPD hat immer sehr gut darauf geachtet, in ihrer Kommunikation zu sagen, wir wollen, dass Olaf Scholz Kanzler wird. Und der Laschet aber, auf der anderen Seite hat ja in der Elefantenrunde schon durchblicken lassen, dass er bereit wäre, als Juniorpartner in die große Koalition zu gehen. Das heißt, diese beiden Hindernisse existieren de facto nicht. Ich meine, ja, auch das ist natürlich ein Risiko, aber offensichtlich die Mehrheit der Wählenden hätte damit kein Problem. Das ist natürlich, das würde zu sehr viel Enttäuschung bei den gerade angesprochenen Eliten führen, die sich da was anderes vorgestellt haben. Aber es gibt auch eine ganze Menge Leute, die keinerlei Probleme mit einer rot-schwarzen Koalition hätten. Und dieses wir haben kein Problem damit, kann, wenn die Ampelkoalition aus irgendeinem Grund schief geht, den Ausschlag geben. Ja, kleinste gemeinsame Nenner und so. Hm. Und selbst wenn das dann auch nicht wird, dann haben wir immer noch Jamaika, auf das wir zurückfallen können. Und zwei Außenseitermöglichkeiten in Kenia. Ja, ich meine, auch SPD, CDU und Grüne wäre vorstellbar, wenn jetzt plötzlich Lindner irgendeinen Bullshit macht. Und umgekehrt, Deutschlandkoalition, SPD, CDU und FDP, wenn die Grünen sich querstellen. Und diese ganzen Möglichkeiten sind ein sehr disziplinierender Faktor innerhalb von diesen Koalitionsverhandlungen. Weil ja jetzt die Grünen und die FDP, die haben sich ja zusammengetan und haben gesagt, wir verhandeln erstmal untereinander und dann schauen wir, ob wir Laschet oder Scholz wählen sozusagen. Und das ist natürlich ein starkes Bekenntnis, dass die zwei sich hinstellen. Das ist auch clever aus ihrer Perspektive.
Ja, total.
Aber die müssen aufpassen, dass sie ihr Blatt nicht überreizen, weil SPD und CDU jederzeit sagen können, ja, macht, was ihr wollt, weil wir haben zusammen auch eine Mehrheit. Und wenn einer von beiden, also entweder FDP oder Grüne, sich zu sehr querstellt, kann der andere jederzeit mit SPD und CDU ins Bett springen. Und diese Dynamik wird die nächsten Wochen und Monate prägen. Und das muss man quasi immer mitdenken, dass jeder von denen immer ein Aus hat. Vor allem die SPD.
Ja, das stimmt. Aber meinst du, dass das dann nicht auch für die jetzt kommende Legislaturperiode auch bedeutet, wenn diese Möglichkeiten bestehen, dann hast du jetzt in den Koalitionsverhandlungen die Disziplinierung, aber heißt das nicht auch, dass die kommende Regierung vielleicht auch ein bisschen gelähmt ist deswegen oder gar nicht so viel durchsetzen kann, weil jeder Koalitionspartner immer auch drohen kann, oder nicht jeder, aber immer drohen kann, dass man einfach sagt, nee, jetzt gehen wir, dann wird die Regierung neu aufgestellt, anders aufgestellt.
Ich habe nicht das Gefühl, dass das die deutsche politische Mentalität ist. Wir sind, also die Deutschen mögen es einfach nicht, wenn Koalitionen gebrochen werden. Das ist bisher einmal vorgekommen.
Wäre ja nicht das erste Mal, dass die FDP das macht.
Ja, richtig. Und die FDP hat damals bitter dafür geblutet. Also der Koalitionswechsel 1982 war für die FDP ein elektorales Desaster. Die sind ja ganz schön abgestürzt damals, um so ungefähr ein Drittel oder sowas ihrer Wählerstimmen, was, wenn man im einstelligen Bereich ist, einen ziemlich in die Nähe der 5%-Hürde führt. Das wird nicht gutiert von den Wählenden. Erneut, diese Obsession von Stabilität, die die Deutschen haben, die verhindert sowas. Wir sind nicht Italien. Ja, das ist einfach eine andere politische Kultur und allein deswegen halte ich es für äußerst unwahrscheinlich, dass Leute das machen. Ja, das haben wir ja zum Beispiel auch in der ersten großen Koalition gesehen, wo 2005 bis 2009, als Lafontaine permanent versucht hat, die SPD zu umwerben mit diesem, ihr könntet morgen Bundeskanzler sein, wenn ihr nur zusammen mit uns stimmt, weil Rot-Rot-Grün ja damals theoretisch eine Mehrheit hatte. Und das war nie auch nur im Ansatz eine realistische Option. Einfach weil völlig klar war, dass das bei der nächsten Bundestagswahl das ins Desaster führt. Es ist natürlich eine schöne Versicherung, sozusagen so eine Lebensversicherung. Aber Scholz hat ja gestern bemerkenswerterweise auch gesagt in der Elefantenrunde, sein Ziel ist nicht nur die Bildung einer Ampelkoalition, sondern mit dieser Koalition 2025 sich um die Wiederwahl zu bewerben. Also zumindest aus Sicht der SPD soll das ein Bündnis auf Dauer sein. Wie das die Grünen und die FDP sehen, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Grünen ein Problem damit haben. Bei der FDP bin ich nicht hundertprozentig sicher. Die werden sich jetzt nicht festlegen, so blöd sind die nicht. Aber es ist beachtlich, dass die SPD es auf jeden Fall schon mal tut. Und deswegen wäre ich auch vorsichtig, quasi jetzt schon zu sagen, das wird eh bloß so ein Vierjahresding. Das kann durchaus sein, dass das 2025, dass die dann tatsächlich als Wahlbündnis wieder antreten. Wir haben ja einen Vorgeschmack darauf bekommen in Rheinland-Pfalz im Frühjahr, wo eine bestehende Ampelkoalition sich offiziell als solche um die Wiederwahl beworben und die dann auch gewonnen hat. Übrigens mit Zugewinnen für die SPD auf Kosten ihrer Koalitionspartner nebenbei bemerkt. Das ist definitiv eine Geschichte, wo ich erwarten würde, dass sowas durchaus wahrscheinlich ist. Und genauso ist natürlich dann ein Koalitionswechsel möglich, ja, von SPD zu Jamaika, aber sowohl die FDP als auch die Grünen werden es schwer haben, sowohl ihre eigenen Partei als auch ihren Wählenden zu verkaufen, warum man dringend einen Koalitionswechsel braucht in 4 Jahren, wenn diese Regierung jetzt halbwegs läuft. Da gibt es ganz, ganz viele Unbekannte, die da drin sind, weswegen ich einfach davor warnen würde, da jetzt aus so überkommenen Narrativen irgendwelche fixen Aussagen schon machen zu wollen, wie das laufen wird. Wir wissen es einfach nicht. Ja, ja. Da gibt es wahnsinnig viele Optionen, die in diesem System jetzt drin sind, die diese ganzen Aushandlungsprozesse, wenn ich das quasi spieltheoretisch versuche aufzuzeichnen, das werden so komplexe Diagramme, da können selbst die Leute selber da nicht mehr durchblicken. Wir sollten uns auch nicht der Illusion hingeben, dass Scholz, Lindner und Co. Quasi genauer wüssten, was da passiert als wir. Die stochen da genauso im Dunkeln. Die haben nur den zusätzlichen Faktor, dass sie die ganze Verantwortung dafür tragen, während wir hier halt einen Podcast machen und flockig drüber diskutieren. Und das wären alles Aspekte, die ich da mit reingeben würde.
Also, haben wir eine neue Regierung bis Weihnachten, ja oder nein? Steht es dann?
Ich denke ja. Ende November, Anfang Dezember scheint mir realistisch.
Da bin ich ja mal sehr gespannt, wo das hinführen wird, weil ja tatsächlich, wie du schon sagst, spieltheoretisch, also einfach verhandlungsseitig ist das eine sehr komplexe Angelegenheit, die man quasi nur schwer, also von außen sowieso nicht vorhersehen kann. Und das, aber wie du ja vorhin auch am Anfang schon gesagt hast, ne, das ist jetzt unsere Realität. Wenn es keine Volksparteien mehr gibt, dann haben wir solche Dreierkonstellationen auch auf der Bundesebene wahrscheinlich jetzt for the foreseeable future, wenn nicht irgendwie ständig wieder in Krokus rein wechseln.
Ja, ich denke auch, dieser häufig bemühte Vergleich mit 2017 gerade, da hat es bis Januar gedauert, der führt so ein bisschen in die Irre. Weil wir hatten halt 2017 Sondierungsgespräche, Koalitionsverhandlungen, nochmal Sondierungsgespräche, nochmal Koalitionsverhandlungen. Und dieses Mal werden wir aller Wahrscheinlichkeit halt nur Sondierungsgespräche haben. Die sollten nach Lage der Dinge relativ kurz sein. Und zumindest der eigentliche Sondierteil. Ich meine, es kann natürlich sein, dass die Koalitionsverhandlungen quasi schon so ein bisschen vorverlegen in die Sondierungsgespräche, dass sie halt jetzt, was weiß ich, 6 Wochen oder so was oder 8 Wochen sondieren, da aber schon einen großen Teil dessen festlegen, was dann in den Koalitionsverhandlungen nur noch im Detail geregelt wird. Und es ist ja auch offensichtlich geworden gestern, dass die Grünen und die FDP informell schon Connections hatten. Weil dieser Vorstoß, den Lindner da gemacht hat, mit dem wir reden jetzt erst einmal, ich glaube es war Lindner, wir reden jetzt erst einmal unter uns und dann mit der SPD, niemand kann mir erzählen, dass das Baerbock überrascht hat gestern Abend. Diese Connections gab es 100% schon vorher, dass da sondiert worden ist, über informelle Kanäle, natürlich nicht auf der Ebene Lindner, Baerbock, Habeck, aber mit Sicherheit auf der Ebene von dem grünfreundlichen Flügel der FDP und dem eher FDP-freundlichen Flügel der Grünen. Da gibt es mit Sicherheit schon erste Gespräche. Und wenn ich mir angucke, wie in den letzten Wochen Lindner extrem vorsichtig war bei seinen Formulierungen. Also der hat scheinbar ganz, ganz harte Linien eingezogen, aber in Wirklichkeit waren die so hart, wie sie erscheinen, häufig eben nicht. Also gerade was dieses mit den keine Steuererhöhungen als die eine rote Linie und dieses die Schuldenbremse muss erhalten bleiben auf der anderen als rote Linie. Wenn man sich da so die genauen Formulierungen anguckt, da ist sehr viel Spielraum drin. Also deutlich mehr, als es den Anschein hat. Und das alles deutet für mich darauf hin, dass die gesamte FDP-Führung sich schon länger auf die Ampel einrichtet und dass sie quasi das nur nicht im Wahlkampf offen sagen wollten, um niemanden zu verschrecken, weil die ja bis zuletzt versucht haben, Wählende von CDU abzuziehen. Und deswegen, das ist hier keine große Überraschung, dass die jetzt sich zusammensetzen werden, ist mein Punkt.
Ja, und die FDP kann sich ja auch nicht nochmal das erlauben, was sie beim letzten Mal gemacht hat, dann muss sie jetzt auch schauen, dass sie sich als konstruktiver Gesprächspartner dann auch entsprechend präsentiert jetzt.
Das sagen sie ja auch ganz offen. Ne? Die Position, die der Lindner da ständig bringt, ist ja quasi dieses, es geht nicht um Personen, es geht um Inhalte, ist quasi das, was da gebetsmühlenartig wiederholt
wird. Was auch lustig ist, wenn es ausgerechnet von ihm kommt.
Ja, aber ich meine, das ist cleveres politisches Messaging, weil was er damit sagt ist, letztes Mal war es quasi Merkel, das ist sehr einfach, weil Merkel ist jetzt weg. Das heißt, man kann quasi die ganze Schuld auf Merkel abladen, alle anderen können das auch tun, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist ja völlig egal. Das ist eine sehr bequeme Sache, die man da machen kann, Merkel war quasi das große, unüberwindbare Hindernis und jetzt ist sie weg und alles ist auf Null, sozusagen. Das ist natürlich Unfug, aber es erlaubt quasi allen, das Gesicht zu wahren und niemand muss dann quasi sich so fühlen, als ob er oder sie da jetzt quasi nachgibt, sondern es ist alles neu, macht der Mai und wir sind da jetzt quasi in völlig neuem Territorium und deswegen ist es okay, was wir hier machen. Und offensichtlich funktioniert das, weil ich habe bisher keinen großen Aufschrei da dagegen gesehen.
Ja, aber wo ein neues Territorium, du hast es ja vorhin schon angesprochen, wir wollen auch noch ein bisschen über regionales Wahlverhalten ein bisschen sprechen, beziehungsweise ich hab einen sehr, sehr witzigen oder sehr interessanten Tweet heute retweetet. Da sind die Zweitstimmen, die stärkste Kraft 21 jetzt hier abgebildet auf der Karte. Und Claudia Seibel kennt die Frau nicht. Die hat auf Twitter geschrieben: Identifizieren Sie auf dieser Karte die Grenzen der Königreiche Preußen, Bayern und Sachsen von 1870 sowie die wichtigsten katholischen Bistümer. Und das ist schon sehr witzig, das zu sehen, wie man das im Wahlverhalten erkennen kann. Und Sachsen sticht natürlich heraus, weil es komplett blau ist. Und du hast es ja vorhin schon angedeutet. Ich komme ursprünglich aus Sachsen. Ich bin in einem kleinen Dorf zwischen Chemnitz und dem Erzgebirge aufgewachsen. Und das war ja auch schon für alle, die es vielleicht noch nicht gesehen haben oder nicht wissen, Sachsen hat da bis auf wenige Städte, Chemnitz, Dresden, Leipzig, also die großen Städte, haben alle Landkreise, oder beziehungsweise gibt noch ein paar andere, also Oberwiesenthal und so etwas. Ich habe das mal hier auf der Sächsischen Zeitung, hatte ich das sogar noch mal rausgesucht. Genau, da war Oberwiesenthal war noch, das ist schwarz geworden. Und Dresden sogar SPD, Chemnitz SPD, Leipzig SPD, aber sonst blau, komplett, fast komplett zumindest. Kann man an ein, zwei Händen abzählen, die Landkreise, die bei denen die AfD nicht die meisten Zweitstimmen dann da bekommen hat. Und das war in den Umfragen ja schon vorher, sie hat man das ja schon gesehen, dass das passiert. Und das ist jetzt auch wieder passiert. Und das ist schon etwas, was sich jetzt schon sehr verfestigt hat. Das ist jetzt nicht neu, das ist auch so ein Trend, der jetzt immer weiter zugenommen hat, dass die AfD da gewinnt. Ich habe dann ein bisschen verzweifelt heute auch gleich mal geguckt, wann denn die nächste Landtagswahl in Sachsen ist. Dauert noch ein bisschen, ist 2024. Aber wenn das dann soweit, wenn es dann soweit ist, und ich glaube nicht, dass dieser Trend sich bis dahin umdrehen wird, werden wir dann die erste Landesregierung wahrscheinlich unter AfD-Führung dann auch haben werden. Und gerade da auch ist die Union ja, obwohl die Union da ja schon auch sehr, sehr, sehr konservativ in Sachsen ist, passiert das da trotzdem. Und da könnte ich mir auch gerade da in dem Bundesland vorstellen, dass dann die Union dann vielleicht auch mit der AfD dann in, wie auch immer dann da auf der Ebene dann koalieren sollte. Ich finde das alles ein bisschen sehr frustrierend, das zu sehen. Aber es ist eine Entwicklung, die sich quasi seit meinen Erlebnissen der 90ern da durchzieht und dann jetzt da weitergeht. Und interessant auch nochmal, vielleicht so ein Freund von mir, der in Sachsen wohnt, der hat auch im Vorfeld mir erzählt, dass er sich immer wundert, lokal ist die AfD, die ist sehr aktiv, sehr umtriebig, hat da überall immer Stände stehen und die anderen Parteien, gerade in den ländlichen Gegenden, zum Teil nicht mal irgendwelche Plakate hängen. Also so ein bisschen schon quasi so zurückgezogen aus diesem Bereich, aus welchen Gründen auch immer man das die eine oder andere Richtung da gemacht hat. Ja, Sachsen als so ein extremer Ausreißer, ich weiß gar nicht so richtig, was ich da noch dazu sagen soll, außer dass man einfach nur sagen kann, das ist jetzt einfach etwas, das wird so schnell nicht weggehen, weil das jetzt einfach immer weiter sich so sehr verselbstständigt hat in dem Teil von Deutschland.
Ich gebe dir eine positivere Lesart, eine ganz klein bisschen optimistischer. Was wir nämlich bei der Bundestagswahl auch gesehen haben, ist, dass die AfD eine ganz starke Wendung hingelegt hat zur Ostpartei. Ihre großen Verluste sind vor allem im Westen. Die sind in keinem westlichen Bundesland über 10% gekommen. Und im Osten Deutschlands leben nun mal sehr wenig Leute, so auf Gesamtdeutschland gesehen. Das heißt, wenn die Partei im Osten sehr stark ist, dann hat sie da davon genauso viel wie die Linke, nämlich nichts. Ja, weil sie ist dann einfach wesentlich zu schwach. Ohne eine Verankerung im Westen wird die es schwer haben, auf Bundesebene mehr als dieser Problemfaktor zu sein. Ja, es werden einzelne Bundesländer stechen raus, gerade Sachsen, es ist wirklich ein Trauerspiel. Aber gleichzeitig sehen wir eine Art Begrenzung, Einhegung der AfD in dieser Wahl, die tatsächlich ein bisschen Hoffnung macht. Und es ist auch ein genereller Trend, den wir hier bei dieser Bundestagswahl sehen können, der ebenfalls noch so ein bisschen unterschätzt wird, also unterwertgeschätzt oder was auch immer da das richtige Wort ist, undervalued würde ich jetzt im Englischen sagen, nämlich diese Bewegung hin zur demokratischen Mitte. Einfach so als genereller Trend bei diesen Wahlen sehen wir ein Wegbewegen von den Rändern und eine Hinbewegung zu den vier klassischen Parteien. Und das ist ja eigentlich grundsätzlich erst einmal gar keine so schlechte Sache, wenn wir hier für die Gesundheit der Demokratie in Deutschland generell sprechen. Deswegen, ja, das Ergebnis könnte deutlich besser sein, was das anbelangt. Auch ich würde die AfD sehr gerne unter der 5%-Hürde sehen. Aber wenigstens ist sie schwächer als 2017 und entwickelt sich zu so einer ostdeutschen Regional- und Meckerpartei effektiv. Und solange die quasi nicht in der Lage ist, mehr als diese Protestelemente auf sich zu ziehen, fällt es ja auch sehr schwer, ein stabiler Regierungspartner zu sein. Also das sind alles so Aspekte, die ich da noch mit in den Topf werfen würde.
Ja, ich weiß nicht. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, das hatte ich so auch nicht auf dem Schirm, das habe ich dann heute gesehen. Da die AfD jetzt zum zweiten Mal in den Bundestag einzieht, hat auch ihre Desiderius Erasmus Stiftung Anspruch auf Gelder. Das heißt, die AfD bekommt dann höchstwahrscheinlich dann auch, man sagt so zwischen 50 und 80 Millionen Euro, wird ihre Stiftung dann erhalten, um dann entsprechend AfD-nahes Gedankengut unters Volk zu bringen.
Ja, das ist bedauerlich, aber auf einer gewissen Schiene ist das halt der Preis eines Rechtsstaats und einer Demokratie. Die Rechte gelten halt auch für die Verächter der Demokratie. Da kommen wir einfach nicht drum rum, fürchte ich. Ja, es ist alles sehr bedauerlich, aber glücklicherweise ist die AfD wesentlich weniger stark, als die Unkenrufe noch vor 3-4 Jahren es haben vermuten lassen. Also
ja, das stimmt, aber man muss halt schon dazu sagen, dass die AfD es geschafft hat, obwohl sie so klein war, ne, und auch Pegida so klein war, den öffentlichen Diskurs maßgeblich vor sich herzutreiben und auch maßgeblich, was ja auch in der Öffentlichkeit überhaupt nicht irgendwie angekommen ist, auch zum Beispiel maßgeblich dafür gesorgt hat, dass sich die Asylgesetze, die Gesetzgebung hierzulande sehr, sehr, sehr verschärft haben und sie trotzdem weiter damit natürlich auch weiterhin Wahlkampf machen können, weil das Protagonisten, also auch ihre Wählerschaft, ist ja nicht so, dass sie irgendwann sagen, die sind dann zufrieden. Ne? Das ist ja alles aus einem Ressentiment heraus. Ein getriebenes Verhalten, was dann nicht mit irgendwelchen Resultaten dann sich zufrieden gibt. Und das ist schon etwas, wo man, komme ich nicht auf das, wie man es auf dem Deutschen sagen, Englisch würde man sagen, boxing above your weight, ne? dass man einfach viel mehr erreicht, als dass man eigentlich die Größe hat. Und die Tatsache, dass sie jetzt einfach da sind, auch wenn sie dann vielleicht nicht so stark sind, wie man es befürchtet hat, sie einfach aufgrund ihrer Existenz weiterhin sehr giftig einfach auch zum Teil einen Teil des Kurses des Landes mitbestimmen können. Was auch ein bisschen, was mich persönlich auch mal ein bisschen frustriert, ist, dass man eben auch da grundsätzlich ganz allgemein auch beobachten kann, dass ganz viele Teile der Massenmedien als auch denn in der Politik Randstimmen, die vom rechten Rand kommen, sehr viel ernster und wichtiger nehmen, sehr viel mehr Richtung, da muss man zuhören, da muss man drauf zugehen als alles andere. Ne? Also wenn wir zum Beispiel so die ganzen Klimademonstrationen, die Streiks und so weiter, das ist von einer viel größeren Dimension, also unabhängig von den Inhalten, einfach eine viel, viel größer, ich hatte vorhin schon die Umfrage angesprochen, Klima viel weiter vorne, viel größer, und das wird bei weitem nicht so ernst genommen oder bei weitem nicht so ernsthaft thematisiert wie das ganze Flüchtlingsthema, das die AfD damals so einfach so auf die Bühne gezerrt hat.
Ja, da würde ich definitiv zustimmen. Ich bin deswegen auch so ein bisschen zwiegespalten mit der Aussage, die AfD treibt die anderen vor sich her, weil das ist ihr jetzt die letzten 2 Jahre witzigerweise nicht gelungen. Das war 2017 ein ganz, ganz großes Thema, wo wir quasi über nichts mehr anderes als über Flüchtlinge gesprochen haben. Aber das funktioniert nur so lange, wie A, die anderen Parteien auch ständig über Flüchtlinge reden und B, die Medien dieses Spiel mitmachen. Es ist und bleibt meine große These, dass der Wahlerfolg der AfD 2017 maßgeblich darauf beruht hat, dass medial dieses Flüchtlingsthema dauernd unterdiskutiert worden ist. Ja. Ja, es gibt genug Leute, die das abstreiten. Deswegen, aber das ist quasi meine These und es bleibt auch meine These und ich fühle mich dadurch im Wahlausgang dieser Wahl definitiv bestärkt, weil die AfD, genauso wie die Linke im Übrigen, medial einfach nicht stattfand. Und die Linke hat deutlich mehr geblutet deswegen, aber auch die AfD hatte da einen großen Nachteil draus. Einerseits, weil das Flüchtlingsthema in den Worten uns unseres letzten Gastes, Alex Clarkson, er hat ja gesagt, ja, es ist von akut zu chronisch übergegangen. Mhm. Das finde ich eine ganz, ganz großartige Formulierung. Ich glaube, das ist der Faktor 1 an der Geschichte. Und der Faktor 2 ist, dass sie keine Möglichkeit hatten, Kapital zu schlagen aus der Corona-Krise. Was eigentlich überraschend ist, weil die AfD hat sich ja von Anfang an in diese Corona-Skepsis-Geschichte, Maskengegnerschaft, Impfgegnerschaft, das sind ja all in gegangen quasi.
Wobei das auch das sehr stark korreliert in Sachsen mit einer sehr niedrigen Impfquote und allem.
Ja, ja, definitiv. Aber eben, sie hatten bei weitem nicht den gleichen Erfolg wie 2017. Es blieb ein regional beschränkter Erfolg. Ich glaube, das liegt auch maßgeblich daran, dass einerseits medial, trotz aller Ausflüge in diese Richtung, die ich auch herb kritisiert habe dann seinerseits, diese Impfgegnerschaft, diese Corona-Leugnerei nie so sehr in den Mainstream gehoben wurde wie Flüchtlingsfeindlichkeit 2017. Und zum anderen gab es eine demokratische Alternative, weil die FDP es überraschend geschickt geschafft hat, diesen Grat zu wandern, zwischen einerseits im demokratisch-rational-wissenschaftlichen Spektrum zu bleiben und andererseits sich als Kritikerin zu profilieren der Regierungsmaßnahmen gegen Corona in einem Ausmaß, wie das zum Beispiel die Grünen nicht vollbracht haben. Ja, die Grünen sind ja, obwohl sie Oppositionspartei waren, im Endeffekt die größten Fans gewesen der Corona-Regierungspolitik. Ich glaube, ich kann mich an keine einzige kritische Aussage seitens der Grünen erinnern. Finde ich persönlich kein Problem. Ich hätte auch nicht gewusst, an welcher Stelle das hätte kommen sollen. Aber die FDP hat es sehr, sehr geschickt geschafft, quasi immer im demokratischen, akzeptablen, vernünftigen Rahmen bleibend die Regierung zu kritisieren und damit den Claim, diesen Anspruch der AfD, also wir vertreten die schweigende Mehrheit, wir sind die Einzigen, die was dagegen sagen und so weiter, quasi zu blockieren. Und ich glaube, das hat ganz massiv geholfen. So rein von den Zahlen her sieht man es, glaube ich, nicht dermaßen massiv. Also wenn ich bei der FDP schaue, haben die von der AfD, haben die tatsächlich mehr Wähler an die AfD abgegeben als gewonnen insgesamt. Die FDP hat witzigerweise ihre größten Wählergewinne von den Grünen. Und danach kommt die CDU und ist ganz, ganz wild, diese Wahl generell. Hm. Aber nichtsdestotrotz haben die, glaube ich, da sehr dazu beigetragen, zu verhindern, dass wir wieder ich weiß gar nicht, welches Wort ich da verwenden soll, hetzerisch oder aufgewühlt, aufgewiegelte Atmosphäre kriegen sozusagen. Also da hatte die FDP einfach einen ganz großen demokratiehygienischen Effekt, würde ich mich versteigern zu der Aussage.
Okay,
Ich hätte noch einen Datenpunkt, einfach völlig random da dazu zu werfen. Wenn man sich anschaut, welche mit diesen quasi diese Zustimmung zur Klimakrise, weil du gerade gesagt hast, so viele Leute finden das sozusagen wichtig, ja. Da haben von den grünen Wählenden haben 85% angegeben, sie finden die Klimakrise das wichtigste Thema, und danach fällt es dann auch schon sehr steil ab bis zur AfD, wo es 2% sind.
Ja, das ist ja auch die letzte verbliebene Partei, die ja immer noch in Frage stellt, ob das wirklich menschengemacht ist. Sonne scheint ja.
Ja, ich wollte das quasi deswegen anbringen, weil ich sagen wollte, die meisten Leute, die die Klimakrise als wichtiges Problem sehen, haben tatsächlich auch grün gewählt.
Mich würde interessieren, was die Gründe der anderen 15% Grünwähler gewesen sind.
Ja, was die als das Wichtigste ansehen, ich habe keine Ahnung. Aber da müsste ich die Daten noch genauer angucken.
Ja, das wäre noch interessant. Wollte ich eigentlich vorfeld noch raussuchen, habe ich aber gar nicht gesehen. Hast du absolute Zahlen gesehen, so Wahlbeteiligung?
Ich habe nur gesehen gehabt, dass sie auf ungefähr einem Level ist mit 2017. Also wir haben keine niedrigere, wir haben keine höhere, wie teilweise vermutet worden ist. Es ist quasi ähnlich, also minus 1-2%. Aber wir sind über 80. Also wir sind wieder aus diesen Tiefen der großen Koalitionsära raus, bei den für die Bundesrepublik eigentlich relativ normalen um die 80%. Und ich denke, das ist auch völlig in Ordnung. Also ich sehe das jetzt wenig als Grund für Jubelsprünge. Ich sehe es nicht als Grund für Abgesänge oder Beschwerden. Das ist einfach okay.
Deutschland, einfach okay.
Ich meine, das ist ein Grad, den erreichen wir in vielen Demokratien, ja, dass wir das irgendwie hohe 70er, niedrige 80er Werte haben, unter den Leuten üblicherweise. Ich meine, Deutschland macht es ja relativ leicht zu wählen. Ja, wir wählen an einem Sonntag, die Briefwahlgesetze sind sehr liberal und so weiter.
Ja.
wenn man sich zum Beispiel die USA anguckt, wo ja die Wahlbeteiligung immer unglaublich niedrig ist, ist da meistens unter 50%. Unter denjenigen, die politisch, also ab Mittelschicht sozusagen, in den USA ist die Wahlbeteiligung auch 80%. Und das ist was, das sieht man in vielen Ländern. Was bei uns ungewöhnlich ist, ist, glaube ich, einfach nur, dass bei uns eben auch Geringverdienende in verhältnismäßig großem Ausmaß zur Wahl gehen, was sehr gut ist.
Ja, absolut. In den USA kann man auch schön sehen, wie man auf dem Papier eine Demokratie sein kann und im Alltag einfach mit Strukturen da maßgeblich auch dagegen arbeiten kann aus Eigeninteresse. Also das wäre aus meiner Sicht kein Problem, dass sie da von der Tradition weggehen, da an einem Werktag zu wählen. Und das, aber das ist natürlich dann auch von zum Teil dann auch von manchen Leuten auch so gewollt und dass da, wie sich das dann alles entwickelt. Also da kann man das schön sehen. Da haben wir es hier schon sehr gut, was das angeht.
Generell hat sich, glaube ich, diese Bundestagswahl, einfach um auch mal hier wieder was Positives zu bringen, die deutsche Demokratie hat sich bewährt. Unser Wahlsystem hat super funktioniert, die Wahlprozesse haben mit Ausnahme von Berlin sehr gut funktioniert. Berlin ist halt Berlin.
Marathon muss sein, das muss man Prioritäten setzen.
Ich weiß nicht, was die Verwaltung da macht. Das ist unglaublich. Und ich höre jetzt natürlich wieder aus dem üblichen Lager, das rot-rot-grüne Chaos, als ob das unter der großen Koalition Anfang der 2000er und Ende der 90er besser gewesen wäre. Berlin ist einfach ein Chaosloch, sorry. Worauf wollte ich raus? Ja, genau. Also wie gesagt, Wahlsystem funktioniert sehr gut. Der Wahlkampf an sich war unglaublich zivil. Man ist insgesamt gut miteinander umgegangen. Es gab praktisch keine Gewalt. Einige Plakatschmierereien waren das Schlimmste, was wir vermelden konnten. Also es ist wirklich, wir meckern auf unglaublich hohem Niveau. Einfach was den Status und die Gesundheit unserer Demokratie angeht, müssen wir uns, glaube ich, aktuell keine Sorgen machen. Und das ist dieser Tage sehr viel wert. Also von daher eine Runde, hey, wir. Das ist tatsächlich mal ein Anlass, wo wir tatsächlich stolz auf uns sein können, glaube ich.
Ja, lassen wir das als Schlusswort so stehen. Abgang.
Genau, Abgang. Ich glaube, wir haben da noch alles durch. Wir haben Koalitionen diskutiert, wir haben Wahlergebnisse gemacht. Viel von dem hat jetzt, glaube ich, eine sehr geringe Halbwertszeit. Das liegt in der Lage der Dinge. Vermutlich werden wir nächste Woche ein paar Sachen schon wieder korrigieren. Aber das wäre jetzt unser Take der Bohrleute für die Bundestagswahl. Vielen Dank, Marcel.
Genau, empfehlt uns weiter, abonniert uns und wir hören uns demnächst. Ciao.